Guten Morgen. Ah, es klappt. Gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für den Prediger oder derjenige, der das Wort auslegt, besonders schön, wenn man frühs kommt und wird gefragt vom Team, das für die Musik verantwortlich ist, warum kriege ich immer die schweren Themen, wenn ich singen muss? Ich glaube, nicht ein Thema in diesem Buch ist leicht. Jedes dieser Themen hat irgendwo für uns so seine Schwierigkeit. Natürlich hat jeder in diesem Buch so seine Lieblingsstelle, die er auswendig kann. Vielleicht war es der Taufspruch, vielleicht war es der Spruch zur Ehe, vielleicht war es irgendein Leuchtvers, der hängen geblieben ist. Und den kann ich auswendig. Oder es gibt noch die vertrackten Lehrer, die sorgen dafür, dass man einen Spruch auswendig kann, auch wenn man ihn nicht mag. Aber der Lehrer drückt drauf, der wird auswendig gelernt. Und dann lernen die Kinder den auswendig. Und ich habe da so eine ganz tolle, finde ich, die Kinder finden das nicht, Methode, wenn es ums Auswendiglernen geht. Es gibt so ein paar Kinder, die lernen nicht so gerne auswendig. Aber ich motiviere sie dann, das mir doch zwei oder drei oder viermal aufzuschreiben. Und wenn sie das getan haben, können sie es meistens auswendig, denn wenn ich etwas vier, fünf, sechs oder siebenmal geschrieben habe, dann kann ich es auswendig, ob ich es will oder nicht. Und es bleibt so einiges in unseren Köpfen hängen. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann ist nichts aus diesem Buch, was ich mal auswendig gelernt habe. In der DDR? Bibel? Verse lernen? Nö, bestimmt nicht. Also ich kann noch den Osterspaziergang von Goethe, den kann ich noch. Und ich kann Fausts letzte Worte, die mussten wir alle auswendig lernen. Das kann ich alles noch. Und vielleicht gibt es von euch noch den einen oder anderen, der vielleicht die Bürgschaft auswendig kann, weil er die lernen musstet. Und es ist erstaunlich, was unser Kopf sich so zurückbehält. Und es macht, und ich kann das. Und so ist das mit dem Text, um den es heute geht, ähnlich. Ihr könnt ihn vielleicht nicht wortwörtlich zitieren, aber sinngemäß kann jeder diese Geschichte erzählen. Es geht um den Jüngling, der zu Jesus kommt und in das Reich Gottes möchte. Was muss er dafür tun? Sinngemäß wisst ihr alle, worum es geht. Und damit ich euch das noch ein bisschen näher wieder ins Gedächtnis zurückhole, lese ich euch diese paar Zeilen mal vor. Das steht in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Die Gefahr des Reichtums. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer hinterher, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Froni, ich gebe dir recht, ich habe dir ein schweres Thema gegeben. Hier kommt das Wort Reich drin vor. Wie kommen wir in das Reich Gottes? Ein Wort, das im Deutschen ja auch ein kleines bisschen negativ belastet ist, wenn wir so an das Dritte Reich denken. Das Wort Reich, egal ob das Substantiv, also das Hauptwort, oder das Adjektiv Reich, kommt beides aus dem Germanischen. Und zwar das germanische Wort heißt dafür Regia. Das ist egal, ob das Hauptwort damit verwendet wird oder das Adjektiv. Und das bedeutet ungefähr so viel, dass im Sinne einer Raumordnung es einen bestimmten Herrschaftsbereich bezeichnet. Das heißt, in einem bestimmten Bereich hat jemand das Sagen und das ist dann das Reich. Und wenn ich viel besitze, dann habe ich in meinem Bereich eine Menge Reichtum. Ich habe viel und kann damit entscheiden, was passiert. Das bedeutet eigentlich das Wort Reich. Und wenn ich sage, das Haus ist mein Reich, dann lebe ich in der Illusion, dass ich dort das Sagen habe. Denn das hat jemand anders. Ich gucke nicht zu meiner Frau. Also in dieser Illusion lebe ich. Reich kann also sein in verschiedenen, und dort ist das Wort Reich ja nicht drin, in verschiedenen Bereichen. Ich bin in der Schule, bin ich der Chef, habe ich Sagen, denke ich zumindest. Nicht, wenn man 19 Kolleginnen hat, hat man nicht das Sagen, aber so ist das. Das ist der Bereich, wo jemand das Sagen hat. Ob nur gefühlt oder wirklich, ist erstmal egal. Und dasselbe ist das, wenn ich einen gewissen Besitztum habe. In diesem Reich, was ich mein Eigen nenne, habe ich das Sagen. Ich kann sagen, was ich ausgebe, ich kann sagen, was ich nicht ausgebe. Das heißt, es hat ein kleines bisschen was auch mit, in Anführungsstrichen, Macht zu tun. Das ist erstmal das Reich. Und wir haben auf der Erde schon viele Reiche gehabt. Und die sind alle gekommen und die sind auch alle wieder gegangen. Weil diejenigen, die das Sagen hatten, irgendwann das Sagen nicht mehr hatten. Und damit war das Reich hinfällig. So, jetzt kommen wir noch auf das Adjektiv. Reich. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass jeder durchschnittliche Deutsche in seinem Haushalt ungefähr 10.000 Dinge sein eigen nennt. Jeder Haushalt 10.000 Dinge nennt jeder durchschnittliche deutsche Haushalt sein eigen. Ungläubiges Schauen. Denkt nur allein an euren Besteckkasten. Da sind ja gefühlt schon 5.000 Sachen drin, die man alles nicht braucht. Und wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, das heißt nicht in den von meiner Frau, sondern in meinen, reichen die 10.000 Dinge nicht. Und ich glaube, dass den meisten Auftrag, den ich im Laufe meiner Ehe bekommen habe, ist, räume doch deinen Kleiderschrank auf. Also da ist so viel drin, wir können uns alle reich nennen. Und dabei ist das Auto, was noch dazu kommt, und der Garten und der Fernseher, das Handy, das sind Sachen, die machen uns reich. Denn dort kann ich entscheiden, was ich damit mache. Spiele ich den ganzen Tag am Handy oder tue ich es nicht? Reichtum ist in diesem Fall etwas, was uns von diesem Jüngling, der zu Jesus kommt, nicht unterscheidet. Reichtum liegt immer im Auge des Betrachters. In der damaligen Zeit war Reichtum was anderes als bei uns. Aber wenn man es vergleicht mit dem Wortstamm her, ist Reichtum immer etwas, was ich im Überfluss habe. Immer. Egal zu welcher Zeit. Und dieser Jüngling, der dort zu Jesus kommt, der hat im Prinzip alles. Und diese Frage, die er Jesus stellt, er weiß, wer Jesus ist. Er sagt, guter Meister. Er weiß, dass Jesus was Besonderes ist. Diese Frage, die er stellt, klingt auf den ersten Blick. Im ersten Moment klingt diese Frage, oh, der möchte wirklich das ewige Leben, der möchte ins Reich Gottes. Das war nicht seine Intention zu fragen. Denn er möchte das ewige Leben haben in seiner wunderbaren Welt, die er jetzt gerade hat, nämlich in seinem Reichtum. Sein Herz hängt nicht an Gott. Sein Herz hängt an seinem Besitztum. Und er hat die Gebote gehalten, soweit es das für uns möglich ist. Ja, aber als Jesus ihm sagt, du, aber das, was du sonst noch drumherum hast, das gib mal alles schön weg. Er sagt, nö, stopp mal, so war die Frage nicht gemeint. Und mit der Antwort bin ich auch überhaupt nicht einverstanden. Er geht gar nicht in die Diskussion oder ins Gespräch mit Jesus. Er steht auf und geht traurig weg. Denn das war nicht die Antwort, die er erwartet hat. Das war sie nicht. Jetzt machen wir einen Sprung 2000 Jahre weiter. Heute Abend habe ich einen Gast. Guck mich nicht so an. Ich habe es dir noch nicht gesagt. Jesus kommt heute Abend zu mir. Ja, wir haben genug zu essen zu Hause. Der kommt heute Abend zu mir und sagt: Thomas, gib alles ab, was du hast. Alles. Verkaufe es und gib es den Armen. Und dann folge mir nach. Ich werde nicht jubelnd aus dem Zimmer laufen. Jawohl, Jesus, das ist das, was mir noch gefehlt hat. Das ist das, was mir mein Gedankengut noch gefehlt hat. Hurra, danke für diese Antwort. Wahrscheinlich nicht. Dieser Jüngling könnte jeder von uns sein. Aber hier geht es nicht darum, ein Armutsevangelium zu predigen. Darum geht es gar nicht. Das Wichtige in diesem Text sind folgende Worte. Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Diese Aufgabe ist nichts weiter als eine Vertrauensfrage. Jesus will nicht, Gott will nicht, dass wir in Armut leben. Jesus und Gott, die wollen das nicht, dass wir am Hungertuch nagen. Darum geht es gar nicht. Dieser Auftrag ist eine Vertrauensfrage. Traue ich Gott zu, wenn ich alles verkaufe und alles abgebe, dass ich dann trotzdem noch bei Gott geborgen bin und das ewige Leben habe? Das ist die Antwort, die Jesus gegeben hat. Jesus hätte auch sagen können: Vertraust du Gott hundertprozentig? Ja, gut, dann verkauf alles. Das wäre schon ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen. Aber hier ist es die Frage: Hintergründig, hast du Vertrauen zu Gott? Ist dein Vertrauen so groß, dass du alles abgeben würdest, weggeben würdest und dann Gott zutraust, dass du trotzdem das ewige Leben hast? Ist dieses Vertrauen so groß? Ist dieses Vertrauen so groß auch bei uns? Menschen in anderen Ländern könnten uns Deutschen den Vorwurf machen: Naja, für euch ist es ja leicht zu glauben und zu Gott zu finden. Ihr habt doch alles. Ihr braucht euch darum nichts Sorgen machen. Ihr habt Arbeit, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr lebt im relativen Frieden, ihr könnt euren Glauben frei ausleben, ihr könnt jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, überhaupt kein Problem, ihr könnt unter der Woche proben, ihr habt eure eigenen Räume. Hey, da ist doch Glauben das Einfachste, was es gibt. Ihr könnt das doch tun. Es hindert euch doch keiner dran. Wir müssen, um unseren Glauben zu bezeugen, unter Todesgefahr durch Landstriche laufen, wo wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden. Wenn wir in unserer Kirche sitzen, wissen wir nicht, ob wir hier lebend wieder rauskommen. Wir setzen täglich alles aufs Spiel, Wir setzen täglich alles aufs Spiel, um in das Reich Gottes zu kommen. Diese Menschen könnten uns diesen Vorwurf machen, denn sie haben oft weniger als nichts. Sie haben vielleicht das tägliche Brot, das war's aber schon. Deshalb ist diese Frage, die dieser Jüngling gestellt hat, die ist aus dem Grund schon ein Zeugnis dafür, dass er nicht das hundertprozentige Vertrauen in Gott legt. Dieses Vertrauen in Gott, er wird mich tragen, egal was passiert. Dieses Vertrauen in Gott, er ist da für mich. Dieses Vertrauen in Gott, er ist hier bei mir und wird mich nicht allein lassen, egal was passiert. Das ist die Frage dieses Textes. Habe ich dieses Vertrauen? Und Foni, Gott hat dir genau die richtigen Lieder gegeben. Genau die richtigen Lieder, die das einsetzen sollen. Wir haben Vertrauen zu Gott. Ich habe Vertrauen zu Gott. Wir müssen nicht immer alleine wursteln. Es ist ja oft beim Menschen, beim Deutschen so, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich habe was gemacht und habe mich richtig ins Zeug gelegt und habe auch vorher nicht mit Gott darüber gesprochen. Und dann hat es vielleicht funktioniert und dann fällt mir ein, danke Gott, dass du mir geholfen hast, dass das funktioniert. Andersrum, ich probiere etwas bis zum Anschlag und es funktioniert nicht. Da fällt mir ganz schnell ein, Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Andersrum wird ein Schuh draus. Zuerst mit Gott sprechen und Vertrauen aufbauen und dann loslegen und werkeln. Dann wird ein Schuh draus. Und dieses Vertrauen in Gott auch dahingehend für sich aufrecht zu erhalten, wenn es nicht sein soll, dann wird er mir das auch sagen. Und er wird mir auch sagen, warum es nicht funktionieren soll. Nur sollte ich zuhören. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für uns. Wer Ohren hat, der höre. Also die Ohren sind nicht nur dafür da, dass die Brille festhält. Die haben noch eine andere Bewandtnis. Wer Ohren hat, der höre. Und Gott spricht mit uns. Nur setzt er meistens nicht das Organ ein, das ich habe. Wenn ich mit jemandem spreche, wäre es eine Lüge, wenn der sagt, ich habe dich nicht gehört. Ich bin laut genug, auch ohne Mikro. Gott spricht anders zu uns. Und hier kommt mein Vertrauen. Alles, was Gott tut, macht er nicht, um mir zu schaden. Er macht es, damit es mir gut geht. Ich sehe das bloß nicht immer so. Denn in unseren Köpfen bleibt immer das Schlechte hängen. Ihr könntet aufzählen, das hat nicht, das hat nicht, das hat nicht, das hat nicht, das hat nicht funktioniert und das hat nicht und das und jenes nicht. Aber zählt's doch, macht's doch mal andersrum. Zählt auf, sagt es euch immer wieder, wo hat Gott mich unterstützt? Wo hat er zum guten Gelingen beigetragen? Dann wird ein Schuh draus. Danke sagen, Vertrauen in das, was Gott mir gegeben hat. Jesus spricht hier von einem Nadelöhr. Ich glaube, selbst wenn ich arm wäre, hätte ich Probleme, durch ein Nadelöhr durchzukommen. Aber es gibt auch ein Nadelöhr in Jerusalem. Es gibt dort ein Tor. Das ist deshalb, nennt man es Nadelöhr, weil es so gebaut wurde, dass nur ein einzelner Mann durch kann. Das hat was mit Verteidigungszwecken zu tun, weil dieses Tor ist sehr gut zu verteidigen. Da brauche ich nicht 20 Mann, um das Tor zu verteidigen bei einem Angriff. Da passt nur einer durch. Und wenn der seinen Kopf durchgesteckt hat, war das der letzte Fehler, den er gemacht hat. Ja, das ist einmal dieses Nadelöhr. Und das andere Nadelöhr, das Bild ist natürlich hervorragend. Ein Kamel geht nicht durch ein Nadelöhr. Nach menschlichem Ermessen. Gott kann das Nadelöhr so groß machen, dass ich sogar ein Schwein quer durchschieben kann. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Und wenn Gott ein Nadelöhr so groß machen kann, dann passe auch ich da durch, ohne dass ich vorher eine Diät machen muss. Ich passe da durch. Hat was mit Vertrauen zu tun. Also vorm Spiegel übe ich es nicht. Dieses Nadelöhr im Vergleich zu meinem Körper. Aber hier geht es nicht um das Nadelöhr. Es geht um das Vertrauen zu Gott. Traue ich Gott alles zu, ohne dort den geringsten Zweifel zu haben? Traue ich Gott alles zu? Und wenn ich das hinkriege, dass ich Vertrauen aufbauen kann, dann bin ich auf dem richtigen Wege, ohne mein Haus, mein Auto oder sonstiges verkaufen zu müssen. Nein. Gott soll ich vertrauen. Ihm soll die Ehre gebühren. Wenn ihr sagt, das ist korrekt, auch wenn ich das so nicht sehe, dann vertraue ich ihm. Und ich garantiere euch, ihr geht jetzt nicht nach Hause und sagt, ab jetzt vertraue ich Gott. Funktioniert nicht. Der Zweifel wird immer da sein. Und ihr werdet immer versuchen, irgendwelche Ausflüchte zu finden. Aber hier ist Jesus penetrant. Menschen sind sehr, 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 sehr gut im Ausreden finden. Die können das richtig gut. Und auf jede Ausrede, die wir finden, steht Jesus dir gegenüber und fragt dich, vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Um mit Peter Falk zu sprechen. Eine Frage habe ich dann noch. Vertraust du Gott? Das ist die Frage, die im Raum steht. Vertraust du Gott? Kann ich das mit einem unzweifelhaften Ja herausrufen? Dann willkommen im Reich Gottes. Kannst du es nicht mit einem unzweifelhaften Ja herausrufen? Willkommen im Reich Gottes. Denn wir sind Menschen. Wir sind fehlbar. Und unsere Zeit auf der Erde ist es zu lernen. Ist es zu lernen, auch Gott zu vertrauen. Und wenn das so einfach wäre, mit unseren Sturköpfen, die wir haben, dann könnte das ja jeder. Theoretisch ja, praktisch nein. Vertrauen zu Gott. Ja, Herr, ich habe die Gebote gehalten. Ja, Herr, ich möchte jeden Tag ein Stückchen mehr im Lernprozess sein, dir zu vertrauen. Dass ich in dein Reich kommen kann, diese Eintrittskarte habe ich. Ich habe dich als mein Heiland angenommen. Und meine Bitte täglich ist es jetzt, hilf du mir, im Vertrauen auf dich zu wachsen. Im Vertrauen darauf, dass du mich beschützen wirst mein Leben lang. Im Vertrauen darauf, dass ich mir damit einen Schatz im Himmel hole. Im Vertrauen darauf, dass ich in dein Reich komme. Und wenn ich nur in der hintersten Ecke am Hof stehe, aber ich bin auf der richtigen Seite vom Tor, darauf vertraue ich. Und ich habe als Mensch ganz viele Fragen. Und ich weiß auch, dass ich versuchen werde, irgendwie dir diese Fragen zu stellen, wenn wir im Angesicht zu Angesicht stehen. Aber ich will auch darauf vertrauen, dass du alles, was mich hier bewegt hat, was mich traurig gemacht hat, dass du es wegnimmst. Ich möchte vertrauen, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben bestimmst. Und genau das unterscheidet mich von diesem Jüngling, der dieses Vertrauen in deine Größe, in deine Stärke nicht hatte. Und dieses Vertrauen hatten in diesem Moment auch noch nicht die Jünger von Jesus. Denn die stellten sich die Frage auch, wie sollen wir das packen? Geht doch gar nicht. Ja, sie waren schon einen Schritt weiter. Es geht nicht aus menschlicher Sicht. Nein, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin. Egal wie groß ich bin, Spitzensportler, Politiker, was weiß ich. Nein, kriegen wir alleine nicht hin, geht nur mit Gott. Und da geht Vertrauen los. Ich wünsche euch, dass in dieser Woche euer Vertrauen einen solchen Zuwachs bekommt, wenn man es misst mit dem Maßstab, dass es mindestens 1 Millimeter ist. Dann habt ihr viel geschafft. Dieses Vertrauen soll bei euch im Herz landen. Und ihr sollt jeden Tag daran arbeiten. Ich natürlich auch. Amen.